Ja, die Predigt habe ich überschrieben mit die Verantwortung des Mannes gegenüber seiner Frau und gegenüber Gott aus biblischer Sicht. Ein bisschen ein Wortkonstrukt, aber es sollte einfach den Inhalt der Predigt wiedergeben. Letzte Woche ging es ja um die Stellung der Frau. Petrus hat ja in seinem Kapitel 3, in den ersten 6 Versen hierzu, einiges geschrieben. Ja, und heute in Vers 7 behandeln wir eine Ermahnung, würde ich sagen, an die Männer. Aber bevor wir zu dem Predigttext kommen, möchte ich unsere kleine Geschichte erzählen. Es ist immer schön, um einen Einstieg zu finden. Diese Geschichte, die habe ich aus einer Veröffentlichung über die Ehe von Ernst August Bremiker gefunden. Und auch bei der Ausarbeitung der Predigt habe ich mich auf ein paar Thesen von ihm gestützt. Er hat übrigens auch ein Ehebuch geschrieben, das heißt Verliebt, Verlobt, Verheiratet, der Christ auf dem Weg in die Ehe. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, es ist bestimmt ein gutes Buch, denn was ich von ihm so mitgenommen habe, fand ich schon sehr weise. Aber jetzt erstmal die Geschichte. Es ist noch gar nicht so lange her. Da gab es ja in der Eisenbahn nicht nur die erste und die zweite Klasse, sondern auch eine dritte Klasse. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Als Schüler bin ich immer in der dritten Klasse gefahren, von zu Hause nach Bad Brückenau in die Schule. Es gab also mal eine Zeit, da gab es 3 Klassen. Und in dieser Zeit am Vorabend einer Hochzeit gab es zwischen seinem Vater und seinem Sohn noch ein langes Gespräch. Nennen wir es mal ein Männergespräch. Dabei hat dann der Vater seinem Sohn einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. Und er lautete: Mein lieber Sohn, vergleich die Ehe mit einer Zugfahrt. Und dabei kannst du in deiner Ehe in der ersten Klasse fahren. Du kannst aber auch in der zweiten oder dritten Klasse reisen. In der ersten Klasse lebt man als Mann und Frau miteinander und füreinander. In der zweiten Klasse lebt man nebeneinander. Und in der dritten Klasse lebt man gegeneinander. Mein lieber Sohn, sieh zu, dass du immer in der ersten Klasse fährst. Das heißt, dass du in deiner Ehe ein Leben mit deiner Frau und für deine Frau führst. Ich habe gedacht, das war wirklich ein kluger Rat, wenn wir Männer nur immer danach handeln würden. Ist die Ehe für uns Männer ein Segen oder ist sie, wie manche manchmal sagen, ein Fluch? Wer in dieser ersten Eheklasse reist, das heißt, wer von uns in der Ehe füreinander und miteinander lebt, für den ist die Ehe wirklich Segen und Freude. Wenn wir in der zweiten Eheklasse unterwegs sind, das heißt nebeneinander herleben, dann ist das Eheleben eher langweilig und bringt keine wirkliche Befriedigung und Freude. Und wer in der dritten Klasse fährt, für den ist es tatsächlich eine Katastrophe. Und die Folge ist nicht selten, dass man aus diesem Zug dann aussteigt, die Ehe beendet. Und das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Wer von euch in der ersten Eheklasse fährt, der darf seinem Herrn dafür dankbar sein und ihn bitten, dass es auch so bleibt, weil eine Garantie, dass es immer so bleibt, gibt's nicht. Du als Mann solltest immer aufmerksam auf deine Frau achten und nicht träge werden, wenn etwas aus dem Lot gerät. Und wenn du als Mann gerade feststellst, dass du vielleicht in der zweiten oder sogar in der dritten Eheklasse fährst, dann brauchst du nicht zu resignieren. Es ist immer möglich, immer mit der Hilfe des Herrn in die erste Klasse umzusteigen. Aber wir müssen den guten Gedanken Gottes folgen. Und die stehen in seinem Wort. Und ja, in unserem heutigen Bibelvers aus 1. Petrus 3, Vers 7, finden wir solche guten Gedanken Gottes für unsere Ehen. Wieso schreibt Petrus den Frauen 6 Verse und uns Männern nur einen? Es ist schwer für mich zu beantworten. Vielleicht Frauen gebrauchen manchmal mehr Worte, um etwas auszudrücken. Sie sind viel vielschichtiger gebaut als wir Männer. Sie drücken sich ja oft anders aus als wir. Wir kennen alle das Sprichwort, ein Mann, ein Wort. Und ich denke, der Vers fasst für uns Männer alles Wesentliche zusammen, was wir wissen müssen. Mehr ist gar nicht nötig. Und vielleicht wusste Petrus auch, wenn er zu viel Text an uns Männer schreibt, dann schalten wir schnell ab. Und hat deshalb nur das Wichtigste an uns weitergegeben. Dürft nicht vergessen, Petrus war nicht nur Gemeindeleiter in Jerusalem, er war auch Ehemann. Wir wissen, er hatte eine Ehefrau. Ich lese uns den Vers aus Kapitel 3, Vers 7. Für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Ich lese uns diesen Vers auch nochmal aus der Schlachterübersetzung. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist unser Vers. Aber um den Gesamtkontext zu unterstreichen, möchte ich mich heute in der Predigt auch teilweise auf die Aufforderungen von Paulus aus Epheser 5, die ich euch in der Einleitung vorgelesen habe, stützen. Und vielleicht, bevor wir dann jetzt in den Text einsteigen, noch eine Sache, was unabhängig davon gilt, was ich heute über Mann oder Frau sage, das finden wir in Epheser Kapitel 5, auch 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das sind alle mit gemeint. Aus Ehrfurcht vor Christus sollen wir uns einander unterordnen. Ja, obwohl es ein einziger Vers ist, den Petrus an uns Männer adressiert hat, hat dieser Vers dennoch eine große Tiefe und zeigt auch die Verantwortung des christlichen Ehemanns seiner Frau gegenüber. Petrus bekräftigt das zuvor den Frauen Gesagte nicht noch einmal, indem er den Männern sagt, dass sie jetzt ihr Frauen zur Unterordnung anhalten sollen oder diese gar einfordern sollen. Da geht er überhaupt nicht drauf ein. Das hat er den Frauen gesagt. Nein, im Gegenteil. Die Männer werden jetzt zu einem Verhalten aufgefordert, dass es der Frau leicht machen soll, sich ihrem Mann unterzuordnen. Es soll ihr leicht sein. Und wenn ein Mann den Anweisungen Gottes in diesem Vers auch folgt, wird es seiner Frau sicher auch nicht schwerfallen, das zu tun. Heute geht es ja um den Verantwortungs- und Aufgabenbereich des Mannes. Und in der Einleitung haben wir auch klar gehört, dass der Mann das Haupt ist. Haupt zu sein, das will ich auch nochmal unterstreichen, bedeutet nicht, dass der Mann ein Diktator oder der Oberbefehlshaber in der Familie ist. Der Mann hat überhaupt kein Recht, den Pascha zu spielen, wie man sich's immer so vorstellt oder wie man ein bisschen Witze drüber macht, der auf seinem Sofa sitzt und sich die Pantoffeln und die Zeitung bringen lässt und ja, alles dominiert. Wer das tut, der geht an dem Auftrag Gottes, Haupt seiner Frau zu sein, eindeutig und total vorbei. Im Gegenteil sogar, er versündigt sich an seiner Frau. Haupt zu sein bedeutet, dass der Mann bereit ist, seine Verantwortung für die Frau und für die Familie zu übernehmen. Und dass er bereit ist, Führung zu übernehmen. Dass er seiner Ehe seiner Familie Stabilität und auch Ausrichtung gibt. Und dass er über allem für seine Ehe und für seine Familie sorgt. Das Verhältnis des Mannes zu seiner Frau soll auch in erster Linie nicht durch menschliche Leidenschaften geprägt sein, sondern durch christliche Erkenntnis bestimmt sein. Das heißt, christliche Erkenntnis soll er haben, indem er enge Verbindung zum Herrn hat. Und das soll sein Hauptsein bestimmen. Er muss auch Träger des Lichts, des Glaubens der Familie sein. Ja, der Mann hat Autorität, aber er benötigt selbst den Geist der Unterordnung gegenüber dem Herrn, sonst wird diese Autorität sehr schnell in Sünde umschlagen, in Sünde seiner Frau und seinen Kindern gegenüber. Das hat Petrus in Kapitel 2 ab Vers 13 deutlich gemacht. Wir sind alle irgendwo immer jemand untergeordnet und wir als Männer dem Herrn und Christus Gott. Hier geht's, deine Frau zu ehren und gemäß der Stellung, die Gott ihr gegeben hat. Du als Mann musst zuallererst der leitende und formende Grundsatz deines Hausstandes sein. Ich darf dich heute früh fragen, bist du das auch? Bist du das auch? Und all das, was du heute hörst, das kannst du nicht einfach machen. Wir Männer sind ja gerne die Macher. Nein, es muss aus christlicher Erkenntnis, aus dem Glauben heraus wachsen, hervorkommen. Und wir Männer, wir benötigen viel Einsicht und Weisheit, um diese geistlichen Erkenntnisse dann auch praktisch anwenden zu können. Wenn wir Gemeinschaft mit unserem Herrn suchen, dann wird er uns diese Erkenntnisse auch geben. Aber dafür ist dann auch Gehorsam ihm gegenüber nötig und dass wir seine Wege suchen und gehen. Gott hat den Mann und die Frau völlig unterschiedlich geschaffen. Das Alte Testament sagt zweimal, dass Gott sie als Mann und Frau schuf. Das heißt, männlich und weiblich. Und der Herr Jesus hat das sogar bekräftigt in Matthäus 19, Vers 4. Da steht: Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht, erwiderte Jesus? Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Gott hat bewusst zwei unterschiedliche Wesen geschaffen, die sich ergänzen sollen. Aber diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, die betreffen nicht nur den Körper, sondern sie betreffen auch den Geist und die Seele. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wie wichtig das für unser Zusammenleben ist. Und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist wirklich ein Irrtum, wenn der Zeitgeist uns heute einreden will, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau nur geschlechtlich ist. Gott hat Frau und Mann mit unterschiedlichen Merkmalen geschaffen, auch vom Wesen her, nicht nur äußerlich. Und diese Unterschiede, die sind nicht nur durch Erziehung oder Umfeld erlernt oder geprägt, wie man es immer so schön sagt, sondern sie sind von Gott, dem Schöpfer, bewusst, ganz bewusst in Mann und Frau hineingelegt worden. Wir Männer, wir sind ja manchmal schon harte Kerle, denken wir. Und wir glauben jetzt auch manchmal schon durch die ganze Emanzipation, unsere Frauen müssten die gleiche Konstitution haben wie wir, sie müssten genauso alles schaffen wie wir. Aber wir haben ja jetzt hier gelesen, dass die Frau als das schwächere Gefäß beschrieben wird. Ich weiß, das kommt in der Welt nicht gut an. Das will die starke Frau von heute gar nicht gerne hören. Frauen wollen stark sein. Genauso stark wie ein Mann. Und es soll auch heute in der Gleichberechtigung so sein. Aber wir wissen alle, es gibt Stärken der Frauen wo sie ganz besonders im Vorteil gegenüber uns Männern sind. Und die Bibel sagt bestimmt jetzt nicht ohne Grund an uns Männer, dass die Frauen das schwächere Gefäß sind. Was meint Petrus damit, wenn er sagt, die Frau ist das schwächere Gefäß? Das Wort schwach heißt so viel wie kraftlos. Will er die Frauen damit demütigen, an zweite Stelle setzen? Dieses Wort Gefäß wird im Neuen Testament öfters gebraucht, um ja, einen Menschen in dem, was drin ist, zu beschreiben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 4 spricht Paulus davon, dass der Mann sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse. Und hier bezieht sich das Gefäß entweder auf die Ehefrau oder vielleicht auf den eigenen Körper des Mannes. Wichtig ist dem Paulus in diesen Versen, dass es darum geht, dass wir unsere Triebe beherrschen lernen. Es ist nicht ganz klar, wenn ich diesen Vers lese, den Vers 7 aus Kapitel 3, ob Petrus hier ausschließlich den Körper der Frau meint oder auch die ganze Persönlichkeit. Ich denke mal, Frauen sind von ihrem Körperbau meist schwächer als Männer. Das kann niemand leugnen. Aber wenn es um Geist und Seele geht, wird es schon schwieriger. Und ich denke, es ist sicherlich nicht zutreffend, dass Frauen geistlich schwächer sind als wir Männern. Ich habe oft erlebt, dass das Gegenteil der Fall ist. Dennoch sind Frauen vom Schöpfer mit anderen Anlagen geschaffen worden als wir Männer. Sie haben sozusagen eine andere Software bekommen. Sie sind weiblich und der Mann wird als männlich bezeichnet. Und unsere Sprache beschreibt hier nicht ohne Grund zwei unterschiedliche Wesen. Es gibt ganz offensichtlich typische weibliche Merkmale. Gott hat die Frau ganzheitlicher veranlagt. Er hat die Frau nicht wie uns Männer aus dem Staub der Erde gemacht, sondern aus der Seide des Mannes gebildet. Die Frau wird oft, in vielen Fällen, weniger von diesen rationalen, verstandesmäßigen Gedanken gesteuert, sondern mehr von ihrer Emotion heraus. Und das ist das, was sie oftmals dann auch verletzlicher macht in manchen Situationen. Denn diese Emotion, die bringt Frauen dazu, dass sie nicht immer vielleicht erstmal nachdenken, sondern sie werden gepackt von dieser Emotion und dann passieren manchmal Dinge, die sie verletzlich machen. Und ich denke, das ist das, was der Petrus hier meint. Emotional gesteuerte Entscheidungen sind im Nachhinein betrachtet nicht immer die besten gewesen. Aber gleichzeitig sind diese Emotionen der Frauen für uns Männer so wichtig, so hilfreich. Wir müssen nur verstehen, darauf zu achten. Wir haben ja letzte Woche auch gehört aus 1. Mose, dass die Frau dem Mann als Gehilfin geschaffen wurde. Und das dürfen wir nicht vergessen, denn für uns Männern ist es sehr wichtig, zum einen, dass wir unsere Frauen auf dieser emotionalen Ebene schützen. Und ich möchte hier dazu sagen, am meisten vor uns Ehemännern selbst. Denn wir Ehemänner nutzen manchmal das aus, um unsere Frauen bewusst auch zu verletzen. Also wir müssen sie gerade auf dieser Ebene der Emotion, wo die Frau verletzlich ist, schützen. Aber gleichzeitig, obwohl wir unsere Frauen lieben, sind wir oft gefühlskalt ihnen gegenüber. Wir Männer, wir funktionieren manchmal so, das habe ich, das kommt jetzt in die Schublade oder in den Schrank, in die Vitrine, weiter geht's. Das vergesse ich nicht, ich mag das ja, das ist alles wunderbar, aber jetzt geht's weiter. Und die Frau, die braucht diese Emotionen. Und die kriegt sie oft von uns nicht. Und sie braucht diese Liebesbekundungen von dir, um Sicherheit zu bekommen, um zu wissen, ja, mein Mann liebt mich noch. Ganz wichtige Sache für uns Männer. Ganz wichtig. In 1. Mose 2, Vers 24 steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. In dem Vers sehen wir diese emotionale Bindung des Mannes an die Frau. Auch da gibt es eine emotionale Bindung. Er wird seiner Frau anhangen. Er hängt an ihr und er wird eins mit ihr. Das bedeutet für uns Männer konkret, dass wir uns Mühe geben müssen. Mühe, diese Gefühlswelt unserer Frau zu verstehen. Ja, auch sie zu akzeptieren. Das fällt uns Männern manchmal schwer. Wir sind oft so rational ausgerichtet, aus Staub gemacht. Und unsere Frauen sind emotional ausgerichtet. Aus der Seide, wo das Herz ist, wo die Gefühle sitzen, des Mannes gemacht. Es ist wichtig, dass wir versuchen, das Seelenleben unserer Frau zu kennenzulernen, aber auch verstehen zu lernen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie deine Frau in bestimmten Situationen in Tränen ausgebrochen ist. Und du stehst daneben und denkst, wieso? Du hast es nicht verstanden und fragst, warum? Was hat sie denn? Das hängt damit zusammen, dass du deine Frau scheinbar noch nicht richtig kennst. Und es wäre sehr schade, wenn du dein neues Computerprogramm zum Beispiel besser kennst als das Seelenleben deiner Frau. Und wenn das so ist, dann musst du was daran ändern. Deine Frau möchte sich verstanden wissen. Sie möchte das Empfinden haben, dass ihr Mann sie wirklich kennt und versteht und annimmt, so wie sie ist. Wir Männer sollen also unseren Frauen anhangen. Das heißt, der Seele nach sollen wir mit ihr eine Einheit werden. Es entsteht was Neues in dieser Ehe. Da ist nicht mehr Mann, da ist nicht mehr Frau, da ist was Neues, ein Paar vor Gott. Das Alte Testament gebraucht dieses Frauenanhangen an einigen Stellen. Oder auch der Mann erkannte seine Frau. Zum ersten Mal wird es bei Adam gesagt, 1. Mose 4, Vers 1. In der Regel bei diesem Erkennen, da geht es darum, dass Kinder gezeugt werden. Aber der Ausdruck bedeutet auch mehr als der Akt der Zeugung. Wir sollen unsere Ehefrau, so wie sie ist, nach Geist, Seele und Leib erkennen. Durch und durch, ganz und gar. Und wenn wir unsere Frauen erkennen, wie sie sind, was sie antreibt, wie sie gesteuert sind, dass diese Emotionalität ihnen manchmal Schwierigkeiten macht und dass sie deshalb von Petrus das schwächere Gefäß, das zerbrechlichere Gefäß genannt werden, dann bist du schon einen großen Schritt weiter in deiner Ehe. Und eins noch, ob ein Gefäß jetzt schwächer oder stärker ist, das hat überhaupt nichts mit dem Wert des Gefäßes zu tun. Das möchte ich euch Frauen auch nochmal sagen. Weil das hört sich immer alles so minderwertig an. Schwach, schwaches Gefäß. Nein, es hat überhaupt nichts mit dem Wert zu tun. Je nachdem, was du gerade machst, brauchst du ein schwächeres Gefäß oder ein stärkeres Gefäß. Wenn du einen Tee trinken möchtest, dann benutzt du eine dünne, feine Tasse. Warum? Um das volle Geschmackserlebnis zu bekommen, um das Aroma zu bekommen in den Mund. Und wenn du jetzt einen Teig rühren möchtest, dann benutzt du bestimmt nicht die Teetasse. Das wäre völlig falsch. Warum? Sie würde zerbrechen. Und hier ist eher die feste Schüssel die bessere Wahl. Der Gebrauch entscheidet über das Gefäß, für was es da ist. Der Gebrauch entscheidet über diesen Wert. Und das macht einfach vielleicht, das Beispiel macht nochmal klar, dass das schwächere Gefäß überhaupt nichts mit der Wertigkeit einer Frau zu tun hat. Und wir Männer müssen wirklich aufpassen, dass durch die Worte nicht der falsche Eindruck entsteht. Dass wir denken, ja, wir sind die Starken, wir sind's. Ich lese nochmal Vers 7 aus Schlachter. Ihr Männer, sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, wir sollen also mit unseren Frauen einsichtig zusammenleben und daran denken, dass sie das schwächere Gefäß sind. Check, haben wir, denke ich, hoffentlich verstanden. Zusammenleben. Wo ich wohne, da bin ich zu Hause. Und da fühle ich mich hoffentlich auch wohl. Und wir Männer, wir sollten uns nicht nur in unserem Haus wohlfühlen, wir sollten ganz besonders uns bei unseren Frauen wohlfühlen. Und das gelingt uns nicht immer. Es geht hier wieder darum, dass Gott uns klar machen möchte, gebt euch Mühe, eure Frau zu erkennen. Gebt euch Mühe, Einsicht zu haben in dieses spezielle Exemplar Frau, was der Herr dir an die Seite gestellt hat. Einsichtiges Zusammenleben, was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass wir auch möglichst viel Gemeinschaft mit unserer Frau haben. Es ist gar nicht gut, wenn der Mann häufig seinen eigenen Interessen nachgeht und seine Ehefrau zu Hause vernachlässigt. Davon sind besonders oft auch junge, aber auch ältere Ehen belastet. Das hört man immer wieder. Da ist es nicht berufliche Notwendigkeit mit gemeint oder auch wenn du in der Gemeinde Dienst tust, sondern ich meine hier Aktivitäten, die deinem eigenen Vergnügen dienen und die dich gefangen nehmen. Das kann der Sport sein. Du kannst dich dem Sport mehr widmen als deiner Frau. Bei anderen ist es vielleicht die Karriere, die über allem steht und für die sogar die eigene Ehe aufs Spiel gesetzt wird. Oder irgendein anderes Hobby. Gerade weil die Frau das schwächere Gefäß ist, erwartet Gott von uns Männern, dass wir im Zusammenleben mit ihnen Rücksicht auf sie nehmen. Es ist uns Männern nämlich nicht erlaubt, unsere von Gott gegebene Position als Haupt für eigene Machtzwecke zu missbrauchen, indem wir unsere Frauen vernachlässigen oder sogar unterdrücken. Im Gegenteil, dieses Eheband, das ist kein Halsband, mit dem wir die Frauen ja an der Leine führen. Unsere Frauen sind nicht unsere Befehlsempfänger. Ein solches Verhalten wäre eines Christen unwürdig. Autorität ist immer mit Verantwortung verbunden. Und wird diese Autorität ohne Verantwortung ausgeübt, verkommt sie zur Selbstherrschaft. Das ist Sünde, die Gott nicht will. Und das große Beispiel dafür ist unser Herr Jesus selbst. Er wird als das Haupt der Gemeinde bezeichnet. Und er ist aber gleichzeitig auch derjenige, der die Gemeinde geliebt hat und für sich hingegeben hat. Er nährt und pflegt sie. Das alles haben wir in der Einleitung heute aus Epheser 5 gehört. Und es stellt klar, ganz klar, dass wir Männer Rücksicht und Blick auf unsere Frauen haben sollten. Dieses Wort zusammenleben oder auch zusammenwohnen beschreibt jemand, der hat sich irgendwo niedergelassen. Der bewohnt mit jemand zusammen ein Haus. Und in der Ehe sind ja Mann und Frau zu einer Einheit geworden. Und die soll nicht aufgelöst werden. Ein Mann wohnt bei seiner Frau. Und das Wörtchen bei seiner Frau macht auch klar, dass der Mann nicht über seiner Frau wohnt, sondern bei ihr. In einer guten Ehe geht es nicht um Dominanz oder Überlegenheit, sondern um ein hoffentlich glückliches Seite an Seite. Die Neues Leben-Übersetzung übersetzt hiermit, begegnet ihnen verständnisvoll. Der Mann soll seine Frau also ernst nehmen und Verständnis für sie haben. Und ihr Begegnen heißt nicht an ihr vorbeilaufen und ihr Bedürfnisse nicht sehen, sondern wenn ich jemand begegne, dann bleibe ich stehen und habe Austausch. Wir Männer, wir nehmen uns halt oft sehr wichtig und vergessen dabei diese Bedürfnisse unserer Frau. Gelingt dir das immer, dass du deiner Frau begegnest, wie es hier steht? Denk mal darüber nach. Dieses Zusammenleben geschieht nach der Erkenntnis, das heißt nach dem Wissen, das uns von Gott gegeben ist. Das habe ich anfangs schon gesagt. Und christliche Ehen sollen nicht nach Erkenntnissen der modernen Wissenschaft geführt werden, nach irgendwelchen psychologischen Regeln, sondern in der Erkenntnis der guten Gedanken Gottes, die wir in der Bibel finden. Für uns Männer bedeutet es, es ist ein Bewusstsein, dass Gott Frauen anders gemacht hat als uns Männer. Und dazu kommt das spezielle Wissen, dass die Ehefrau eine spezielle Art hat, andere Wünsche und andere Bedürfnisse als du als Mann. Und wenn du diese Erkenntnis hast und unter dem Herrn lebst, dann wächst du darin als verheirateter Ehemann. Dann wird dir auch ganz schnell klar und immer stärker, dass wir Männer nicht besser sind als unsere Ehefrauen. Wer mit Erkenntnis, mit geistlicher Erkenntnis bei seiner Frau wohnt, wird ihr in Liebe begegnen, in Freundlichkeit, mit Verständnis. Und du wirst dem immer ähnlicher werden, wie Paulus uns auffordert, die Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Petrus schreibt, wer das tut, der gibt seiner Frau Ehre. Und wir Männer müssen keine Angst haben. Frauen, die einen sanften und stillen Geist haben, wie es in Kapitel 2, Vers 4 steht oder in ein neues Leben übersetzt, freundlich und stillen Herzens ist, die wird nicht ihre eigene Ehre suchen. Das überlässt sie ihrem Ehemann. Und der Ehemann wird sie ehren mit Worten, indem er gut über sie spricht. Aber er wird es vor allem in seinem Verhalten ihr gegenüber zeigen, indem er seiner Frau den ersten Platz gibt. Er gibt ihr den ersten Platz. Das bedeutet, sprich gut über deine Frau, denke gut über deine Frau, rede gut über deine Frau. Damit zeigst du ihr Wertschätzung und auch anderen gegenüber. Es gibt für uns Männer überhaupt keinen Grund zu denken, wir wären besser oder toller als unsere Frauen. In den Augen Gottes hat die Frau den gleichen Wert wie du. Sie ist Miterbe, genauso wie wir Männer. Deshalb soll man nicht gering auf sie herabsehen, auch wenn sie in mancherlei Weise manchmal das schwächere Gefäß ist. Nein, Petrus schreibt hier, wir sollen ihr Ehre geben. Und dieses Ehre geben drückt sich natürlich dann auch in äußeren Dingen aus. Kleinigkeiten im Alltag, wo wir zuvorkommend sind, wo wir unserer Frau mal in Mantel helfen oder irgendwas tun, was ihr gut tut, wo wir wissen, darüber freut sie sich. Aber diese äußeren Dinge wären zu wenig, wenn es nur das ist. Es geht darum, auch in unserem ganzen Wesen ihnen das zu zeigen. Und ich denke, es beginnt damit, wie wir im Herzen über unsere Ehefrau denken. Hast du als Mann schon mal Gedanken gemacht, wie deine Frau vorm Herrn steht? Wie sie dich sieht, wie sie das Leben sieht, was ihr wichtig ist in ihrem Leben. Das sollte dir wichtig sein als Mann. Du solltest eine hohe Meinung von deiner Frau haben. Sie ist das Liebste, was Gott dir hier auf dieser Erde gegeben hat. Behandelst du es auch so? Kannst du deine Frau heute mal aus dieser Sicht sehen und ihr das vielleicht auch sagen, dass du sie lieb hast? Letzte Woche in der Predigt über die Frau habe ich am Ende ja aus Sprüche Kapitel 31 gelesen. Da ging es über die edle oder auch tugendhafte Frau. Diese Frau ist engagiert, voller Tatendrang und dennoch sorgt sie nicht dafür, dass sie selbst in den Stadttoren bekannt ist, sondern sie freut sich darüber, dass man ihren Mann dort kennt. Aber was macht ihr Mann dort? Sprüche 31, Vers 28. Ihr Mann steht dort auf und rühmt sich nicht selbst, sondern er rühmt seine Frau. Da steht in Vers 28 und 29, ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung und segnen sie. Ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, doch du übertriffst sie alle. Sehr harmonisch. Es wäre schön, wenn das auch bei uns so wäre. Wieso ich das nochmal sage? Liebe Frau, such nicht nach deiner eigenen Ehre. Lieb du deinen Mann. Und wenn dein Mann als Haupt unter Gott steht, dann wird er dafür sorgen, dass auch du deine Ehre bekommst. In guter Weise. Zum Schluss erinnert Petrus uns Männer nochmal daran, dass unsere Frauen Miterben sind. Sie wurden gerettet, wie du auch. Da steht, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. In einer Ehe zwischen zwei gläubigen Partnern sind beide Miterben der Gnade. Das unterstreicht nochmal, dass es in der Wertigkeit zwischen Frau und Mann keinen Unterschied gibt. Galater 3, Vers 28 erinnert uns da auch nochmal dran. Da steht, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus, Jesus. Dieses Wort Miterbe kommt im Neuen Testament viermal vor. In Römer 8, in Epheser 3, Hebräer 11 und in 1. Petrus 3. Und wenn man sich diese Stellen durchliest, machen die uns gleich klar, dass es darauf bezieht, was wir als Christen völlig unabhängig von unserem Geschlecht aus Gnade bekommen haben. In Römer 8, Vers 17 spricht Paulus von dem Erbteil in der Zukunft, das wir Christen haben werden. Darüber hat Petrus uns ja auch schon einiges berichtet. Petrus bringt dieses Erbe mit der Gnade des Lebens in Verbindung. Beide, Mann und Frau, besitzen diese Gnade. Und ja, wenn wir so sehen, dann will Petrus uns sagen, dass die christliche Ehefrau dasselbe gerettete Leben besitzt wie der Mann. Und damit ist für beide eine Möglichkeit einer ganz besonderen Gemeinschaft geschaffen worden, die sie nämlich mit Gott haben können, wenn beide gläubig sind. Wenn es um Beziehungen auf dieser Erde geht, gibt es Unterschiede. Aber wenn es um die himmlischen Beziehungen geht, durch Gnade, gibt es keine Unterschiede. Das sollte ein christlicher Ehemann nie vergessen. Und Petrus kommt dann am Ende seines Verses nochmal auf einen ganz interessanten Aspekt. Den möchte ich nochmal betonen. Da steht nämlich, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Das Gebet soll nicht vergeblich sein, nach der Schlachterübersetzung, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus hat was zu uns Männern gesagt und möchte jetzt nochmal was ganz Wichtiges hervorheben. Je nachdem, wie wir unseren Frauen gegenüber verhalten, hat es eine Konsequenz, auch eine geistliche Konsequenz. Verhält ein Ehemann sich nicht nach dem, was Gott ihm sagt, werden die Gebete verhindert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Männer, es geht hier um euer persönliches Gebetsleben. Die Folgen deines Fehlverhaltens sind in der Ehe, aber auch im Geistlichen gravierend. Wenn Gebete nicht mehr gehört werden, wenn sie vergeblich geworden sind, schlimmer noch, wenn Gebet verhindert wird, wenn gar nicht mehr gebetet wird, heißt das, die Gemeinschaft mit Gott ist unterbrochen. Und es ist doch klar, dass der Teufel alles daran setzt, um Gebete zu verhindern. Und deshalb muss es uns nicht wundern, dass der Teufel in der Ehe sehr oft vieles Fehlverhalten provoziert, um sein Ziel zu erreichen. Da sind wir angreifbar. Aber du als Ehemann trägst die Hauptverantwortung, das zu verhindern. Du bist als Haupt zuerst verantwortlich. Einmal in der Beziehung zu deiner Ehefrau, dass du diese Beziehung in Liebe und Achtung aufrechterhältst, aber auch als Haupt, als geistliches Haupt, dass du die Beziehung zu unserem Herrn pflegst, mit ihr, mit deiner ganzen Familie. Bist du dir als Mann, als Ehemann, dir dieser Konsequenz oder der großen Verantwortung überhaupt bewusst? Da liegt ganz schön was auf uns. Dein Verhalten, deine Liebesbeziehung zu deiner Frau hat Auswirkungen auf eure Beziehung zu Gott. Und letzten Endes strahlt das auch in die Gemeinde hinein. Und such jetzt bitte nicht die Schuld bei deiner Frau, denn Gott zieht dich zur Verantwortung. In erster Linie erstmal, nicht die Frau. Sorgst du als Mann dafür, dass ihr miteinander betet? Neben dem persönlichen Gebet solltet ihr unbedingt miteinander beten. Und wenn in eurer Ehe nicht zusammen gebetet wird, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht. Und ich möchte jetzt noch zu denen sagen, die vielleicht keinen gläubigen Partner haben. Ihr kennt dieses Defizit selbst, dass da was fehlt, wenn man nicht mit seinem Partner beten kann. Aber ihr dürft für ihn beten, dass er noch zum Glauben kommt. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, auf uns Männern liegt, wie ihr seht, große Verantwortung. Und ich predige mir auch heute selbst. Wir vergessen das oft. Der Alltag vereinnahmt uns sehr oft. Und das Geistliche oder auch der Blick auf unsere Frauen geht oft dann verloren. Und deshalb lasst uns da heute wirklich uns daran erinnern, dass das eigentlich unsere erste Aufgabe ist, als Haupt der Frau. Zum Schluss der Predigt möchte ich aber trotzdem nochmal gerne den Blick von uns Männern darauf richten, worauf Petrus hier nicht eingeht. Neben all dem, was wir heute von Petrus gelernt haben, ist das Erste und das Wichtigste, dass wir Männer unsere Ehefrauen lieben sollen. Das schreibt er hier nicht, aber ich habe es ja in der Einleitung gelesen, da haben wir es dreimal gehört. Paulus hat dreimal gesagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, in Epheser 5 dreimal, Vers 25, 28 und 33. In Kolosser 3, Vers 19 steht es wieder, wird es wiederholt, liebt eure Frauen. Und dieses liebt eure Frauen, das ist nicht nur ein Gefühl, da ist auch Aktion gefragt. Wenn das die Bibel so oft erwähnt, haben wir Männer es scheinbar sehr nötig, dass wir darauf hingewiesen werden, unsere Frauen zu lieben. Egoismus, ganz besonders bei uns Männern, ist eine große Gefahr für eine gut funktionierende Ehe. Deshalb die Aufforderung, liebt eure Frauen. Es sind drei Worte, liebt eure Frauen. Und darauf liegen auch drei Betonungen. Die erste Betonung, liebt. Wir sollen unsere Frauen lieb haben. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Das wird hoffentlich in den wenigsten Fällen einer Ehe das Problem sein. Aber Egoismus, Gleichgültigkeit, das ist keine Liebe, das steht ja entgegen. Da fängt halt bei uns Männern das Problem häufig schon an. Deine Frau soll dir eben nicht gleichgültig sein. Du sollst auch nicht bitter gegen sie sein. Du sollst sie nicht vernachlässigen. Liebe heißt, du sollst ihr Gutes tun, ihr Zeit geben, ihr Zuwendung geben. Das alles schließt diese Aufforderung und noch einiges mehr ein, dass wir unsere Frauen lieben sollen. Erkennst du, dass diese Aufforderung weit darüber hinausgeht, nur über die Liebe zu deiner Frau zu reden? Selbstverständlich sollen wir unserer Frau sagen, du, ich liebe dich, ich hab dich immer noch gern. Aber wir sollten ihr das auch mit unserem Verhalten zeigen. Es sollen keine leeren Worte sein. Die zweite Betonung, liebt eure Frauen, eure oder unsere. Wir sollen unsere Ehefrauen lieben. Unsere, deine. Gemeint ist die eigene Ehefrau hier. Es ist echt schlimm, wenn wir Männer andere Frauen hübscher, toller finden als unsere eigene Frau. Wenn wir vielleicht sogar emotionale Beziehungen zu Frauen aufbauen, sei es in der Arbeit oder auch in der Gemeinde, das kann ganz schnell passieren, dass man auch geistlich eine Beziehung aufbaut zu einer Frau. Ich rede hier bewusst nicht von einer geschlechtlichen Beziehung, obwohl sie daraus manchmal auch folgen kann, ganz schnell. Und dazu gibt es leider viele, viele traurige Beispiele in christlichen Gemeinden. Eine geschlechtliche Beziehung ist Ehebruch, das ist uns allen klar. Aber der kann schon früher beginnen. Ach, wenn es nur emotional ein guter Draht ist oder wenn man sich geistlich so gut versteht, darin liegt manchmal eine große Gefahr, unbewusst zuerst eine Beziehung zu einer anderen Frau aufzubauen, die enger ist als zu deiner eigenen. Und denk nie, dass du als Mann das im Griff hast. Das hast du nicht im Griff. Die Aufforderung, die ich euch nur mitgeben kann, bleibt anderen Frauen zurückhaltend. Das heißt nicht, dass wir nicht freundlich oder hilfsbereit sein sollten. Aber ihr wisst, was ich meine. Für uns Männer ist hier in dieser Sache Vorsicht, Befangenheit die erste Wahl. Vorsicht gegenüber anderen Frauen in emotionalen Dingen. Und viele Ehen sind schon an dem Punkt gescheitert. Also, liebt eure Frauen, nicht andere. Und die dritte Betonung liegt auf dem Wort Frauen. Liebt eure Frauen. Gemeint ist natürlich die Ehefrau. Vielleicht gibt es andere Dinge in deinem Leben, die du liebst, die dir wichtiger sind als deine Ehefrau. Das sind vielleicht Dinge im Leben, die sind sogar noch wichtiger als der Herr Jesus selbst. Auch der Herr Jesus hat manchmal Grund, eifersüchtig auf uns zu sein. Was ist mit deinem Beruf? Steht er höher als deine Frau? Was ist mit deinem Hobby? Oder ist der Computer oder das Handy wichtiger als deine Frau? Frag dich mal selbst, wie viel Zeit verbringst du jeden Tag mit Elektronik, Fußball, Autos, Freunden? Und wie viel Zeit redest du mit deiner Frau? Nicht, was gibt's heute zu essen, sondern wie geht's dir denn heute so? Was war denn heute los? Oder wenn du merkst, sie bewegt was, frag sie, tausch dich aus. Das sind alles wichtige Fragen, die wir uns heute als Männer stellen müssen. Und wenn ich sie euch stelle, da bin ich sicher, dass ihr bei der einen oder anderen Frage bekennen müsst, ich schließe mich damit ein. Das ist nicht immer so. Der Maßstab, den uns Gott als Männern mitgegeben hat, unsere Frauen zu lieben, der ist sehr hoch aufgehängt. Und mit lieben heißt nicht einfach nur, aha, ich fühle mich zu ihr hingezogen oder ich habe sie ja ganz gern. Nein. Hier geht es eigentlich um die allerhöchste Ausdrucksform der Liebe. Es geht um die göttliche, um die Agape-Liebe. Liebst du deine Frau mit einer Liebe, die über dieses Weltliche hinausgeht? In Epheser 5, Vers 25 wird uns ja gesagt, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Wenn ich mich an diesem Maßstab prüfe, da wäre ich schnell still und auch demütig. Wer von uns kann behaupten, dass er seine Frau so liebt wie Christus die Gemeinde? In der letzten Predigt wurde die Verantwortung der Frau, heute die des Mannes, aus biblischer Sicht aufgezeigt. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Es ist nicht nur Frau, es ist nicht nur Mann. Beide sind neu geworden, nämlich ein Fleisch. Beide tragen die Verantwortung für eine gute Ehe. Und ich möchte nochmal zum Schluss ganz kurz auf zwei Gefahren eingehen und uns darauf aufmerksam machen, in denen wir als Mann und auch als Frau in der Ehe oft stehen. Erstens, du sagst, gut, die Predigt heute war nicht schlecht, ich muss da wohl einiges verändern, aber nur dann, wenn es meine liebe Frau oder mein lieber Mann auch machen. Wenn mein Mann mich lieb hat und für mich sorgt, dann will ich mich ihm auch unterordnen. Wenn meine Frau den Haushalt gut versorgt und ich mich da um nichts kümmern muss, da will ich gern für sie sorgen. Solche Wenn-Dann-Formulierungen sind der schleichende Tod für unsere Ehen. Wenn du damit anfängst, bist du ganz schnell in dieser dritten Eheklasse angekommen. Bitte fang nicht an mit diesen Wenn-Dann-Formulierungen. Nein, du sollst die dir vom Herrn gegebenen Aufgaben und deinen Verantwortungsbereich sehen und dafür intensiv beten, dass der Herr deinem Ehepartner schenkt, dass er auch seinen Aufgaben und Verantwortungsbereich nachkommt. Wenn du darauf wartest, dass dein Ehepartner mit irgendwas beginnt und du sagst, und dann fange ich auch an, dann wirst du lange warten. Und das gilt ja nicht nur in der Ehe. Das gilt auch in allen Beziehungen unseres Lebens. Zweitens, wenn du das Prinzip Leistung bringt Gegenleistung vor Augen hast. Ich bin zwar lieb zu meiner Frau, habe aber gleichzeitig eine Erwartungshaltung zu ihr. Weil wenn ich zu ihr lieb bin, erwarte ich, dass sie auch zu mir lieb ist. Das ist aber auch kein gutes Rezept. Natürlich wünscht sich Liebe auch Gegenliebe. Und die bekommt sie in der Regel auch. Aber Liebe fordert nicht. Liebe fordert nicht, Liebe gibt. Und was das Wesen wirklicher Liebe ist, das sehen wir auch wieder bei unserem Herrn Jesus. Und das sollte das Vorbild für unsere Liebe sein. Und wenn du nur dann zu deiner Frau lieb bist, weil du dann eine Gegenleistung von ihr erwartest, dann hast du alles verkehrt gemacht. Und ich sage es jetzt bewusst auch, das ist auch ganz besonders in der Sexualität so. Viele Männer denken, naja, heute bin ich mal lieb zu meiner Frau und dann kriege ich was. So funktioniert es sicherlich nicht. Die größte Bedrohung in der Ehe aber liegt darin, dass wir einen Rollentausch machen. Wenn die Frau die Führung in der Ehe übernimmt und der Mann folgt ihr. Wieso macht sie das? Denk mal drüber nach. Vielleicht führst du nicht. Vielleicht führst du sie nicht in der Liebe, wie sie sich's vielleicht wünscht. Aber die meisten Eheprobleme gibt's oft, wenn dieser Rollentausch beginnt. Weil dann will jeder die Rolle des anderen ausfüllen und dann gibt's Knatsch. Und es begann bei Adam und Eva schon so. Für Adam war es einfach bequem, Eva die Verantwortung zu überlassen. Gott hatte beiden unterschiedliche Verantwortungs- und Aufgabenbereiche gegeben, zum Segen. Aber sie haben Rollen getauscht. Eva hat die Führung übernommen und Adam war zu bequem dazu, die Führung zu übernehmen. Und damit hat das Unglück dann seinen Lauf genommen. Aber wenn wir uns nach diesen Verantwortungsbereichen halten, dann wird uns der Herr seinen Segen dazu geben. Und dann wird auch Glück in eurer Ehe sein. Und tun wir das nicht, werden wir bestimmt an der Bestimmung Gottes für unsere Ehe vorbeigehen. Soweit. Amen. Habt ihr noch ein Lied?